Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
Ja, ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir hatten ja jetzt ein wenig Pause. Wir starten gleich mit einem sehr interessanten Thema, von dem ich gestehen musste, dass ich davon nichts wusste. Mein Gesprächspartner dazu ist Alexander Groß. Der leitet seit 2017 die Niederlassungen Burgenland und Niederösterreich des Vereins Neustart. Und ich möchte einmal damit beginnen, dass wir uns anschauen, was deckt dieser Verein ab? Und was sind so die Tätigkeiten von Alexander Groß? Herzliches Hallo, Alexander, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ja, ich bitte dich gleich mal zu Wort.
Hallo Christina, danke einmal für die Einladung. Und du hast eh schon ein bisschen was gesagt, ich werde einfach darauf anschließen. Neustart, die Organisation, wo ich tätig bin, hauptberuflich, gibt es schon sehr, sehr lange. Und es gibt schon seit den 50er Jahren des letzten Jahrtausends. Also das jetzt kann man es ja noch so sagen. Und das heißt, wir haben schon rund 70 Jahre Expertise in dem Bereich, wo wir tätig sind. Und was machen wir? Wir sind im Schwerpunkt im Bereich der straffälligen Hilfe und Resozialisierung tätig. Auftrag vom Justizministerium, auch seit 2021 im Auftrag vom Innenministerium. Und was machen wir für Angebote? Wir haben zum Beispiel die Bewährungshilfe, die haben wir schon seit der Gründung. Wir haben den elektronisch überwachten Hausarrest, der ja mit heute auch auf 24 Monate ausgeweitet wird. Wir haben fürs Innenministerium die Gewaltpräventionsberatung. Das sind verpflichtende Beratungen nach einem Betretungs- und Annäherungsverbot für Gefährderinnen und Gefährder. Haftentlassenenhilfe, Tatausgleich, Prozessbegleitung, Antigewalttrainings, gemeinnützige Leistungen. Also das ist so ungefähr das, was wir tun. Du hast nicht gesagt, Niederösterreich, Burgenland bin ich zuständig. Wir haben so jährlich zwischen 9.000 und 11.000 Personen, die uns geschickt werden im Zwangskontext. Das heißt, die Klientinnen und Klienten, die zu uns kommen, Ausnahme, Opfer im Tatausgleich, kommen nicht freiwillig, sondern werden uns von der Justiz bzw. von der Polizei geschickt. Wir arbeiten da sehr breit, vom Alter auch her, in der Bewährungshilfe ab 14 bis oben hin offen. Gewaltpräventionsberatung können die Personen, die wir betreuen, sogar unter 14 sein. Und wir beschäftigen uns mit allem, was in das Strafrecht fällt. Das heißt, vom Diebstahl über Körperverletzung bis hin zu Sexualdelikten, Terrorverdacht etc. Also sehr breit. Und wir haben so rund in Niederösterreich alleine so 120 Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich tätig sind.
Wow. Das ist ganz schön viel. Gibt es sowas wie einen typischen Alltag für dich, Arbeitsalltag für dich? Und kannst du uns das dann vielleicht ein wenig schildern?
Also ich werde jetzt mal vielleicht unterschiedlich sagen, mein Arbeitsalltag als Leiter ist sowieso jeden Tag anders. Also ich habe immer wieder mit unterschiedlichsten Herausforderungen zu tun. Das kann sein einfaches Zahlenmaterial wie Budget bis hin zu Krisenfälle oder Medienfälle und Mitarbeiterinnenführung etc. Alles gehört dazu. Aber vielleicht ist spannender, wenn ich so ein bisschen schildere den Arbeitsalltag auch von unseren Kolleginnen und Kollegen. Wir haben bei uns Gleitzeit 6 bis 22 Uhr. Warum haben wir das? Weil wir mit Menschen arbeiten. Das ist oft so ein Vorteil. Straffälligen, denen wir arbeiten, sind nicht alle arbeitslos. Es sind nicht alle suchtkrank, sondern die meisten, mit denen wir arbeiten, fallen im normalen Alltag nicht auf. Man sieht sie auf der Straße, im Supermarkt, beim Einkaufen. Und wenn man es nicht weiß, wüsste man nicht, dass die Personen vielleicht einmal straffällig gewesen sind. Und das ist auch wichtig, dass wir hier nicht eingreifen. Wenn ich jetzt sagen würde, wir arbeiten nur bis 16 Uhr, die Person geht arbeiten, dann sagen wir, sie muss jedes Mal den Dienstgeber oder die Dienstgeberin erklären, dass sie zur Bewährungshilfe müssen, dann werden sie nicht mehr lange einen Job haben. Das heißt, wir orientieren uns daran, wie können wir betreuen, ohne dass es zu negativen Nachteilen kommt für die Klientinnen und Klienten. Und Das heißt, der Arbeitsalltag ist dahingehend gestaltet, dass die Kolleginnen und Kollegen viel Freiraum haben bei der Einteilung. Sie machen sich die Termine aus mit den Klientinnen und Klienten und die Termine dauern zwischen 30 Minuten, einer Stunde. Das sind normale Gesprächstermine. Gewaltpräventionsberatung kann es dann schon mal sein, dass man 1,5, 2 Stunden für einen Termin verbringt. Und was tut man hier? Nicht das gängige Klischee. Sozialarbeiterinnen sitzen da, reden gescheit und trinken Kaffee. Sondern wir gehen das sehr, naja, es ist halt, ich kenne das, ich höre das seit über 20 Jahren immer wieder. Böse Zungen behaupten, bei dem, was ich tue in der Leitung, ist es auch nicht recht viel anders. Den Eindruck könnte man manchmal haben, aber da ist ein bisschen mehr natürlich dahinter. Was wichtig ist, wir arbeiten sehr intensiv, nämlich am Delikt, an der Deliktvergangenheit, an den Ursachen. Wieso wird jemand zum Beispiel gewalttätig? Warum wird jemand, was ja auch heute Thema ist, dahingehend straffällig, Hass im Netz zu posten? Wie schaut es aus mit Haltungen? Frauenfeindlichkeit zum Beispiel, die eben weiter zu Gewalt führt, etc. Das sind keine leichten Themen. Weder für die Kolleginnen und Kollegen, noch für die Klientinnen und Klienten. Deswegen ist auch der Zwangskontext so wichtig, weil etwas, was sich über die Jahre, Jahrzehnte gezeigt hat, wenn man mit Menschen daran arbeiten will, was sie für Defizite haben, was sie selbst, wo sie sich selbst ändern müssen, was sie an sich arbeiten müssen. Es gibt die, die das freiwillig machen, was wichtig ist und super. Nur die stellen nicht das Hauptproblem dar, weil diese Personen möchten ja freiwillig was verändern. Das heißt, sie sind motiviert. Die meisten Personen, die straffällig werden, haben aber diese Motivation noch nicht. Und wir müssen sie erst einmal dorthin bringen, dass sie sagen, okay, bis jetzt, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich es gelebt habe, mit allen Nachteilen, mit dem, dass ich straffällig geworden bin, ich möchte was ändern. Und das ist so ein, sind so die Kernaufgaben und das Herausfordernde in der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen. Was ja aber ganz wichtig ist, ist auch, es gibt bei uns viel Platz und Raum für Austausch, untereinander vor allem, Tür- und Angelgespräche. Die Leitung ist auch verfügbar, wenn es irgendwelche Fragen, Anliegen gibt oder einfach mal zur Psychohygiene, weil es eben auch eine belastende Arbeit sein kann, aber auch eine wichtige, die auch Spaß macht.
Danke, ja, für dieses Rundumbild. Und du hast es schon angedeutet, dass wir uns heute einem speziellen Thema widmen wollen, nämlich dem Thema Hass und Mobbing, das ja durch soziale Medien, durch das Internet ganz andere Dimensionen erreicht hat und dass hier auch Fachleute vor Manosphäre warnen, beziehungsweise, wenn man das jetzt herauspicken möchte, der Incel-Bewegung. Wie gesagt, ich hatte davon noch nichts gehört. Magst du uns das ein bisschen näher erklären?
Gerne, Christina. Ich versuche, da ist jetzt sehr viel zu sagen. Falls ich irgendetwas vergesse, bitte frag einfach noch einmal nach, aber ich probiere es einmal von an. Prinzipiell ist es so, das beobachte ich auch jetzt die letzten Jahre vermehrt. Das Leben verlagert sich immer mehr, vor allem das soziale Leben, in den digitalen Raum. Weg mehr vom Analogen ins Digitale, wobei man auch jetzt gleich böse sagen kann, das ist eine typische Aussage von einem Boomer. Wenn mich jetzt einen Jungen fragen würde oder eine Junge, würden sie das gar nicht so differenzieren, wie das das ganz normale Leben ist. Wir differenzieren halt noch ein bisschen mehr zwischen Analog und Digital. Aber was bedeutet das? Dass sehr viele Strafhandlungen, straffälliges Verhalten sich ins Digitale verlagert. Mit allen Vorteile sind es eher weniger, aber mit allen Nachteilen. Warum Vorteile auch? Manche Sachen, wie zum Beispiel die Beweisfindung bei einer gefährlichen Drohung, sind erleichtert, wenn ich Chatverläufe habe, wo dann die gefährliche Drohung drinnen steht, als es ist Hörensagen oder es ist Aussage gegen Aussage. Das wiegt aber die Nachteile leider nicht auf. Einer der Nachteile ist, und das sehen wir in der Arbeit sehr massiv, wenn ich Hass im Netz poste, wenn ich jemanden mobbe, diffamiere, beleidige im Netz, fehlt ein ganz wichtiges Instrument, was uns Menschen im Analogen mehr reglementiert, nämlich die Opferempathie. Wenn ich jetzt auf der Straße zu jemandem hingehen würde und dieser Person eine Hassbotschaft ins Gesicht schreien würde, was würde passieren? Die Person wäre traurig, betroffen, bestürzt, entsetzt, hätte Angst. Ich würde diese Emotionen eins zu eins gestillt bekommen und hätte die Verknüpfung mit dem, was ich getan und gesagt habe, habe ich das ausgelöst. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ich es tue, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wenn ich es tue, dass ich daraus jetzt nicht unbedingt ein positives Resümee ziehe, sondern eher vielleicht selber betroffen bin und sage, oh, das wollte ich nicht, es tut mir leid, mich entschuldige oder mein Verhalten wieder ändere. Im Digitalen fehlt das. Ich kann posten, was ich will. Ich kann schreiben, was ich will, ohne dass ich eine direkte Reaktion bekomme. Das ist das eine. Das andere ist auch, was so gefährlich ist, da, wenn ich jetzt das, was ich im Internet poste, schreibe, like, teile, ist dort. Wenn ich etwas sage, ist es weg. Außer, dass Sie es gehört haben. Wenn ich es dort schreibe, dann ist es dort gespeichert. Natürlich kann ich es löschen. Theoretisch. Was ist, wenn es schon geteilt worden ist? Wenn andere sich schon darauf bezogen haben, dann geht das sehr breit. Das heißt aber für die Opfer von Hass im Netz, von Übergriffen, ist das natürlich sehr belastend, weil es nicht nur eine momentane Situation ist, sondern etwas, was dauerhaft Auswirkungen haben kann und auch im Netz bleibt. Und auch die Betroffenheit ist eine andere, weil theoretisch kann dieser Hass, die Beleidigung, das Übergriff, die Drohung 24/7 erfolgen. Das heißt, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Es gibt Opfer, die auch berichten, wenn sie sowas erlitten haben, sie haben Probleme beispielsweise mit dem Einschlafen, weil sie trauen sich dann nicht am nächsten Tag auf ihre Accounts schauen, weil vielleicht haben sie wieder Hassbotschaften erhalten. In der Nacht werden sie schlafen. Im Analogen ist diese Belastung reduziert. Also das ist so ein Beispiel davon. Das andere, was ist, der Vernetzungsgrad im Netz ist ein ganz ein anderer als in unserem analogen Leben. Ich kann mich natürlich und soll mich auch mit Menschen treffen und austauschen. Wenn ich jetzt aber, sagen wir, bekannte Freunde habe, gehen wir ein auf das Thema Frauenfeindlichkeit, wo ich mich austausche mit ihnen, wo ich meine Meinung sage, wo wir uns gegenseitig bestärken, dass warum Frauen schlecht sind. Dann sind das vielleicht ein paar Personen, das ist punktuell, es hat keine große Reichweite. Wenn ich das im Netz mache, gibt es Potenziale, das zu steigern, die enorm sind. Beispielsweise, du hast ja angesprochen, Manosphäre und die Inselbewegung. Einzelne Meinungen, ich rede jetzt nicht von Forschungen, von wissenschaftlichen Meinungen, einzelne persönliche Meinungen von einzelnen Insels, haben es bis hinein in die US-Politik geschafft und sind dort übernommen worden. Wenn ich das jetzt in Stammtisch in Böhmkirchen, Niederösterreich sage, wird das nie passieren. Da kann ich sagen, was ich will. Hier ist es so, dass es aufgenommen werden kann. Und vielleicht als drüberleitend zum Thema Manosphäre und Insel. Was bedeutet Manosphäre? Manosphäre ist so ein Überbegriff und bezeichnet im Grunde eine vernetzte Online-Community. Das kann sein in Foren, Blogs, Messengers etc., wo es darum geht, dass Männer sich austauschen zur Männlichkeitsbildung, zu Frauenfeindlichkeit, Misogynie und auch darum, warum sie als Männer benachteiligt sind. Das ist jetzt aber keine klar abgegrenzte Gruppe. Das kann eher harmlos sein, wenn es darum geht, zum Beispiel Männerrechts- und Selbsthilfegruppen. Das kann gehen bis hin zu Pickup-Artists. Ja, auch Pickup-Artists sind dieser Manosphäre im Grunde zuzuordnen. Und Incels, die eine eher extremere Ausprägung darstellen. Was bedeutet Incel an sich? Incel ist die Abkürzung für, jetzt muss ich so nachdenken, involuntary celibates. Das heißt, unfreiwillig enthaltsame. Sie definieren sich selbst so, sehen sich so. Und sehen sich von der Gesellschaft, aber vor allem von Frauen benachteiligt, weil sie der Meinung sind, sie bekommen nicht das, was ihnen zusteht. Was steht ihnen zu? Zuneigung, Sexualität mit Frauen, Beziehungen. Und die Verantwortung dafür, dass sie das nicht haben, liegt bei der Gesellschaft und bei den Frauen. Das ist so verkürzt gesagt der Hintergrund, von dieser extremeren Ausprägung. In verschiedenen Abstufungen kann diese Radikalität sogar so weit gehen, dass es in Richtung geht, schwere Gewalttaten, auch Terroranschläge hatten wir schon, wo sich dann die Personen auf diese Incel-Ideologie berufen. Aber ich sehe die Gefahr eher woanders. Nämlich die Gef Natürlich ist das eine Gefahr, das Extreme. Aber das, was wir unterschätzen, ist, dass sehr viel von dieser Manosphäre, Incel, nicht Theologie, Entschuldigung, das ist der falsche Begriff, Ideologie, in den Mainstream eingesickert ist und weiter einsickert. Das heißt, wir haben hier ein paar, die Meinung betreiben, die Meinungsmache vorantreiben. Und wenn sie nur für sich bleiben würden, wäre es auch nicht das große Problem. Nur über Social Media zum Beispiel wird das multipliziert und die Haltungen und einzelne Punkte davon werden immer mehr mehrheitstauglich. Und das ist die große Gefahr und das Risiko, dass sich hier die Ideologie schleichend auch in die Mitte der Gesellschaft eingeschlichen hat und das auch noch weiter tut. Es ist auch oft harmlos getarnt. Du wirst es wahrscheinlich auch schon kennen und gehört haben, das Thema Selbstoptimierung, oder? Es ist ein Klassiker, dass zum Beispiel auch in der Pickup-Szene sehr beliebt ist, aber auch in den vielen anderen Subkulturen, eher unverfänglich. Wie kannst du sportlicher sein? Wie kannst du besser sein? Wie kannst du besser aussehen? Vor allem an junge Männer gerichtet. Ja, wieso nicht? Was ist da jetzt verfänglich? Und an und für sich selbst gestellt. Auch kein Problem. Nur dann wird damit transportiert, warum machst du das? Um Frauen zu bekommen, um Frauen zu manipulieren. Und dann wird für die Schiene angezogen, warum ist das notwendig? Weil Frauen zum Beispiel ja nur darauf aus sind, Männer zu bekommen, die mehr wert sind, um ihren Status zu erhöhen. Das heißt, du musst deinen Status erhöhen und musst den Status der Frau niedriger halten und so weiter. Und da rede ich jetzt nicht von einer Incel-Ideologie in der Extremausprägung, sondern hier rede ich von etwas, was auf Social Media, Insta, TikTok tagtäglich gang und gäbe ist und mit dem unsere Kinder und Jugendlichen jeden Tag konfrontiert werden.
Ja, ich habe das auch sehr erschauderlich gefunden, dass das bis dahin geht mit dieser Hammergeschichte, also dass man das Gesicht mit einem Hammer bearbeitet, das wow. Und zu all dem, was du gesagt hast, ich denke auch, dass so diese Anonymität im Netz ja natürlich hilfreich ist, wenn man solche Ideologien verbreiten möchte. Man kriegt vielleicht auch nicht so direkt diesen Gegenwind. Also man bekommt ja dann eigentlich Menschen, so wie du es gesagt hast, die Reichweite wird viel größer, vielleicht auch aufgrund dieser Anonymität und dann ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ne? Jetzt gehöre ich zu einer Gruppe und wir bilden ein Feindbild und das ist sozusagen die Frau. Und ich würde mal sagen, also aus meiner Perspektive heraus ist es in der Realität ja genau umgekehrt. Also wenn wir jetzt sagen, gesellschaftlich würde ich mal sagen, ist wirklich nach wie vor die Frau beteiligt. Aber wie immer brauchen wir uns ja nicht über meine Meinung Gedanken machen. Viel interessanter ist natürlich, wie man da eigentlich dann damit umgehen könnte, welche Werte es vielleicht zu vermitteln gäbe, beziehungsweise wie man dann Menschen auch damit erreicht. Weil mir scheint auch das Thema Empathie da ein bisschen flöten zu gehen. Weil wenn ich mich da jetzt quasi total verstecken kann und dann kann ich sagen, was ich will, und im Endeffekt hat es ja keine Konsequenz, so wie du es auch beschrieben hast, diese direkte Gegenüberstellung, sage ich jetzt einmal, mit einem Opfer. Ja, und um es jetzt nochmal zu einer Frage umzuformulieren, wie kann man da vielleicht auch ein neues Männerbild schaffen, das das transportiert werden kann, das auch übernommen werden kann? Ja, so gebe ich jetzt einfach die Frage mal an dich weiter.
Danke, danke auch für deine Überlegung, Christina. Ich würde es vielleicht zweiteilen. Auf den zweiten Punkt möchte ich später kommen. Bleiben wir vielleicht auch noch bei dem, warum sie das alles verstärkt. Social Media lebt von Algorithmen. Diese Algorithmen befeuern das, was emotionalisiert und was hängen bleibt. Das heißt, Content, der polarisiert, kriegt automatisch die größere Reichweite. Und ich sage immer so schön im Vergleich ist, wenn es um Thema Männerbild geht, naja, was macht mehr her? Jetzt im übertriebenen Sinne, wenn ein gut trainierter junger Mann im teuren Gewand aus einem Auto steigt und links und rechts mit zwei jungen Frauen davon geht. Oder wenn jemand, wie ich jetzt zum Beispiel darüber rede, warum ist es wichtig, dass Hass im Netz reduziert wird und Frauenfeindlichkeit aktiv angegangen wird. Brauchen wir, glaube ich, leider nicht darüber nachdenken, wo die Reichweite liegt auf Social Media. Und diese Verstärkung funktioniert über Bubbles. Das heißt, wenn ich in einer solchen Bubble einmal drinnen bin, komme ich so leicht nicht mehr raus. Im Sinne auch, ich bekomme immer mehr Content, immer mehr Nachrichten eingespielt, wo es um diese Themen gibt, die meine Meinung verstärken. Und das ist psychologisch menschlich nachvollziehbar. Ich konsumiere eher Sachen, die meine Meinung bestärken. Das heißt, es wird immer stärker, stärker und dann bin ich in dieser Blase drinnen und da komme ich so alleinig nicht recht leicht raus.
Da
Und
darf ich vielleicht auch ganz kurz einwerfen, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich davon noch nichts gehört habe, weil ich selber in meiner Bubble bin, ne?
ja, da hast du aus meiner Sicht vollkommen recht. Ja. Wir alle bewegen uns vor allem auf Social Media in Bubbles. Und das Thema Gleichberechtigung, so wie du sagst, ich habe auch bekannte Freunde, die sagen, ich habe nie gedacht, dass sowas existiert. Es geht um gleiche Werte, Gleichberechtigung, Beteiligung der Care-Arbeit etc., wenn ich auf Social Media was mache. Ja, positiv, weil sie diese Haltung vertreten, kommen sie eher in diese Bubble hinein. Aber nur das Gegenbeispiel ist, ich hätte zwar diese Haltung, bekomme auf Social Media aber komplett anderen Content eingespielt. Warum? Weil ich mich beruflich damit beschäftige. Natürlich muss ich mir das anschauen, damit ich darüber etwas sagen kann. Das heißt, wenn man meinen Algorithmus anschaut, Katastrophe, was ich da reingespielt bekomme. Aber ich nutze es quasi beruflich. Ja? Und wichtig ist auch, um auf unsere Arbeit hier zu kommen, wir haben oft damit zu tun im Bereich der häuslichen Gewalt mit einem eher misogynen Frauenbild oder mit einem Frauenbild, was nicht auf Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung beruht. Und jetzt könnte man denken, was hat das mit Gewalt zu tun? Ich sage es immer so, wenn Partnerschaften, Beziehungen nicht auf Respekt und Augenhöhe basieren, sondern aufgrund eines Machtungleichgewichts, dann steigt das Risiko für Gewalt. Ich rede jetzt nicht nur von körperlicher Gewalt, ich rede von sozialer, ökonomischer, psychischer Gewalt. Und deswegen, wenn wir jemanden bekommen, der zugewiesen worden ist wegen Gewalt in der Privatsphäre, Gewalt in der Beziehung, Partnerschaft, schauen wir uns natürlich ganz genau an, wie ist der Background der Person, wie sieht sie die Gewalt, wie begründet sie, dass sie die Gewalt ausgeübt hat. Und wenn wir diese Ansatzpunkte hier sehen, die ich auch vorher gerade gesagt habe, dann arbeiten wir daran, nicht belehrend, das heißt, wir erklären ihnen nicht, wie sie es besser machen, sondern wir versuchen, das mit ihnen zu reflektieren. Wir nehmen verschiedene Positionen ein. Wir erklären, warum es auch andere Meinungen dazu gibt. Also nicht mit dem Ziel, jemanden ideologisch zu ändern, umzuerziehen, das wird auch nicht funktionieren, sondern aufzuklären, wo man vielleicht die blinden Flecken hat und wo man was ändern könnte und sollte, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die eigenen Ziele zu erreichen. Weil viele, die diese Bilder vertreten, würden sie niemals so in der Öffentlichkeit eingestehen, haben eigentlich selbst ein Problem damit. Wobei wir schon beim Männlichkeitsbild sind. Wenn ich als Mann ein Problem habe, ist meistens es nicht gerade so, dass ich zu anderen gehe und darüber rede. Warum? Das Männlichkeitsbild ist, ich muss stark sein, ich darf keine Schwäche zeigen, über Gefühle reden, also Gefühle haben und Gefühle reden, ui, das ist schon mal ein Problem, ja. Und deswegen ist es so wichtig bei uns auch in der Beratung, wir haben einen geschützten Rahmen. Und das, was bei uns besprochen wird, bleibt auch unter vier Augen. Das heißt, wir können hier Räume ermöglichen im Zwangskontext, wo sie über auch diese Sachen reden können, das, was sie bedrückt, beschäftigt, wo sie Ängste haben, etwas, was sie in einem anderen Setting nicht machen würden. Und hier ist ein gutes Zugangsfenster. Weil das, was die meisten gemein haben, zum Beispiel, die häusliche Gewalt ausüben, ist, sie wollen Beziehungen führen. Das ist der Wunsch. Und wenn man dahingehend arbeitet, dass sie wahrscheinlich nie in der Lage sein werden, eine gut erfüllte Beziehung zu leben, mit diesen Haltungen und mit diesen Mustern, die sie haben, dann kann man hier Veränderungsmotivation wecken und dann kann man uns darüber unterhalten, was sind Optionen. Und Optionen gibt es viele. Ich sage immer, es ist immer spannend, wenn man über Männlichkeitsbilder redet. Wie viele Männlichkeitsbilder gibt es? Ich stelle dir die Frage, Christina, was würdest du sagen, wie viele Männlichkeitsbilder gibt es?
Keine Ahnung, ich kann da nur eine Wunschvorstellung formulieren und meine Wunschvorstellung wäre genau das Gegenteil von dem, was du jetzt gesagt hast, dass es nicht dieses geschützten Rahmens bedarf, um sich selbst zu zeigen. Mit all dem, was mir ausmacht, mit meinen Gedanken, Gefühlen und. Das wäre wahrscheinlich eine Wunschvorstellung. Aber bitte, ich gebe es an dich zurück. Wie viele gibt's?
Danke mal für deine Antwort und das war schon mal sehr schön. Ich sage immer, es gibt so viele Männlichkeitsbilder, wie es Männer gibt auf der Welt. Jeder Mann, jeder Mensch hat ein eigenes Bild davon, wie er sie als Person ist, auch in seiner Geschlechtsidentität. Und das ist okay und das ist wichtig so. Und das ist auch viel, wenn ich mit früher oder jetzt auch manchmal noch mit Jugendlichen darüber arbeite. Das Problem ist aber die Orientierungslosigkeit. Viele fühlen sich davon überfordert. Deswegen gibt es auch diese Sehnsucht nach Vereinfachung und die hegemonial traditionelle Männlichkeit, also das, was ihr repräsentiert wird von dem, was ich vorher erzählt habe, macht es leider einfach, vor allem für Jugendliche und Heranwachsende. Warum? Einfache Antworten auf komplexe Probleme. Kann man leicht umsetzen. Sei ein maskuliner Mann. Sei stark. Rede nicht über Gefühle. Lass sie am besten nicht zu. Sei attraktiv. Kann man alles leicht zusammenfassen, kann man leicht erklären. Da brauche ich keine hohe Komplexität. Dadurch geht aber so viel verloren. Ich merke ja immer zum Beispiel Diskussionen, wenn es darum geht, was sind männliche Gefühle, was sind weibliche Gefühle. Wie ich wieder mal eine Gänsehaut bekomme, weil ich mir denke, bitte nicht. Es gibt keine männlichen Gefühle. Es gibt keine weiblichen Gefühle. Wir sind alle Menschen. Wir haben alle Anrecht auf dieselben Gefühle, auf das gesamte Gefühlsspektrum. Und ich glaube, wenn das der Fall wäre, dass wir alle dieses Gefühlsspektrum nutzen würden und könnten, hätten wir schon einen sehr großen Schritt gemacht, auch in Bezug auf die Empathie. Weil ich kann Gefühle nur nachvollziehen bei anderen im Grunde, wenn ich sie bei mir selbst spüre und zulasse und erkenne. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber das ist etwas, wo ich immer denke, das ist eines der wichtigsten Sachen, wenn wir über Männlichkeit reden, dass wir über ein breites Spektrum reden, dass wir sagen, es gibt eine große Varianz und Grenzen gibt, sollte es auch geben. Und die Grenzen, wenn ich mir etwas wünschen würde, liegen dort, wo ich mein eigenes Geschlechtsbild dadurch identifiziere, dass ich andere herabwerte, die Augenhöhe abspreche und respektlos bin. Und das ist auch etwas, jetzt mache ich wieder einen Sprung zur Manosphäre-Inselbewegung, wo es ja oft darum geht, Männer werden benachteiligt. Wo du selber gesagt hast, naja, also den Eindruck hättest du jetzt nicht, hätte ich auch nicht. Um was geht es aber? Es geht um die Definition, ab wann beginnt eine Benachteiligung. Wenn sich Männer nicht auf Augenhöhe sehen, sondern gegenüber zum Beispiel Frauen so, da ist der Mann, da ist die Frau. Frauen sagen, ich möchte Gleichberechtigung, nicht Dominanz, Gleichberechtigung, dann ist das schon eine Benachteiligung für diese Männer, die diese Haltung vertreten.
Verstehe.
Und das ist eben eine Herausforderung, das darzustellen. Es geht nicht darum, sondern es geht im Grunde um das hier. Das sind so Ansatzpunkte in der Burschen- und Männerarbeit auch und in der Täterarbeit, wo man hier gut ansetzen kann und wo man auch darüber diskutieren kann, was sind die Vorteile dadurch, wenn ich mich darauf einlasse. Ich habe zum Beispiel meinen Klienten gehabt, der hat gesagt, nachdem wir gemeinsam gearbeitet haben in längerer Zeit, er fühlt sich so viel besser erleichtert. Warum? Er hat immer so einen Druck verspürt in Beziehungen. Sein Bild war, Er muss immer stark sein, er darf nicht weinen, er darf keine Gefühle zeigen, er muss der Ernährer sein, er muss Haltung geben, er muss der Fels sein in der Brandung, obwohl es ihm innerlich oft ganz, ganz anders gegangen ist, ausgebrannt war. Und wenn dieser Anspruch in Frage gestellt wurde, wusste er nicht mehr, was er tun soll und hat auch zur Gewalt gegriffen. Das sage ich auch dazu, das ist keine Entschuldigung für die Gewalt. Das machen wir nie. Wir entschuldigen nicht gewaltvolles Verhalten, aber wir versuchen, die Hintergründe zu verstehen und dort anzusetzen. Und nachdem er gelernt hat, auch sich einmal zurückzunehmen, nicht für alles die Verantwortung tragen zu müssen, sagt er, ist dann so viel weitergegangen, sein Aggressivitätslevel ist gesunken, etc., weil er nicht mehr diesen Druck verspürt hat. Und er war zufriedener. Sogar sein Blutdruck ist zurückgegangen. Also das ist dann so ein Beispiel von vielen, warum es Vorteile hat, auch hier über eine Verhaltensänderung nachzudenken.
Sehr interessant. Vielleicht noch mal, also eine Frage. Ich denke mir ja, es ist jetzt vielleicht nicht nur für Frauen eine neue Zeit, wie definiere ich mich, ja? Also ich glaube, diese Identität oder dieses Gefühl, ich möchte vielleicht wozu dazugehören, weil das den Kontext ein bisschen einfacher macht, mir einen Rahmen gibt, der war ja quasi über Generationen, sage ich mal, ist der in Bahnen gelaufen, man hat so irgendwie gewusst, ja, okay, so soll es funktionieren. Das Thema Gleichberechtigung fordert vielleicht von beiden Geschlechtern jetzt Aspekte, wo man sagt, da vermischt sie das alles. Glaubst du, dass das mit ein Grund ist, warum so eine Orientierungslosigkeit da ist und dass da dann auch so die Möglichkeit besteht, solche Bewegungen zu initiieren? Ich meine, es ist für mich auch in einer gewissen Art und Weise, glaube ich, fast ein wenig politisch, zumindest auch nutzbar, aber da gehen wir wieder in eine andere Richtung. Vielleicht bleiben wir beim Gesellschaftlichen, bei diesem Aufweichen von den klassischen Rollenbildern. Hast du das Gefühl, da ist so ein bisschen eine Wurzel darin, dass so, was soll es eigentlich jetzt sein? Wo gehöre ich dazu?
Ja, es spielt eine Rolle. Vor allem auch dahingehend, du hast es gesagt, über Generationen, Jahrhunderte. Wie haben wir früher unsere Rollen gefunden? Hier im eingeschränkten Raum, ja. Eltern, Familie, Freunde. Da waren unsere Role Models, da haben wir gesehen, wie das abläuft, wie was funktioniert. Dann ist immer mehr dazugekommen, also Medien, Zeitung, Fernsehen, wo man auch ein breiteres Spektrum bekommen hat, bis hin jetzt zu Internet und Social Media. Und man muss sagen, für viele Jugendliche sind die Identifikationsfiguren weniger im Analogen als mittlerweile im Digitalen. Und dort werden sie überschwemmt. Und dort findet eine Vorselektion statt. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Ich meine, jetzt könnte man noch viel reden über Medienkompetenz. Wie könnte man beibringen, vor allem Kindern und Jugendlichen, das war gerade ein eigener Punkt, wie sie mit Informationen aus Internet und Social Media umgehen, wie sie das selber filtern können und reflektieren können. Ein Grundelement. Aber auf die Rollenbilder zurückzukommen, es gibt viel Varianz, es gibt viele Möglichkeiten, es gibt dadurch eine hohe Komplexität und Freiheit, auch sich Role Models zu suchen. Aber mit der Freiheit kommt auch eine Verantwortung einher. Und das sind wirklich große, komplexe Herausforderungen, vor allem für Kinder und Jugendliche, sich hier schon, im Grunde müssen sie sich hier schon sehr erwachsen bewegen, funktionieren, was viele Erwachsene noch gar nicht schaffen.
Ja.
Und deswegen auch, ich will es nie unterschätzen, es gibt auch natürlich eine Sehnsucht nach Role Models, auch im Analogen. Und ich glaube, das ist einer der entscheidenden Punkte, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Wenn man im analogen Leben ihnen als Role Model zur Verfügung steht, wenn man greifbar ist, ein Beispiel, wenn man Vater ist, geht es auch darum, wie bringt man sich in die Kindeserziehung ein? Und die Diskussion geht meistens in die Richtung, wie viel Zeit verbringt man mit den Kindern? Ein wichtiger Punkt, aber es geht um was anderes. Wenn die Bezugsperson nicht emotional greifbar ist, ist das immer eine halbe Sache. Und ich glaube, das ist das ganz das Wichtige. Emotional greifbare Rollenbilder, die man hat im analogen Leben, können viel von dem, was auf Social Media auftaucht, im positiven Sinne kompensieren.
Verstehe, ja. Gut, dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Du meintest, ja, ich meine, du hast so einen gewissen Algorithmus und du spielst diese Dinge auch rein. Wie gesagt, in der Vorbereitung habe ich mir so ein bisschen durchgelesen und bin dann aber wirklich bald einmal dazu übergegangen, dass ich mir dachte, also, ganz schwierig, mich da tiefer drauf einzulassen. Wie gehst du damit um?
Man braucht einen gewissen Filter für sich selber. Ja. Ich versuche das immer unter einer beruflichen Brille zu sehen, was mir nicht immer gelingt, muss ich ehrlich sagen. Also ich lese auch sehr viele Foreneinträge, weil vor allem auf gewisse Meldungen, Postings, wenn man die Foreneinträge liest, kann man sehr viel daraus rauslesen, über Haltungen, über Dynamiken, über Bilder. Es ist oftmals, sage ich jetzt als Privatperson, erschreckend, Sachen, die mir nahe gehen. Und ich versuche es dann wieder auf das Berufliche zu verschieben und es beruflich zu erklären. Das erleichtert es mir sehr gut, damit umzugehen. Vor allem im Sinne von, wenn ich das dann aufnehme und reflektorisch bearbeite und auch sage, hey, so diesen Punkt könnte man so nicht stehen lassen, weil es gibt A, B, C, D, andere Sichtweise. Das wäre auch, das ist auch mein Anspruch in der Arbeit. Es geht auch darum, einfach die Perspektiven, die durch solche einfachen Ideologien sehr stark verengt werden, wieder zu verbreitern. Und das, was mich das machen lässt, ist der Glaube daran, im Sinne von, also die Evidenz zeigt es auch, es macht Sinn, man kann Menschen erreichen und man kann nicht jeden Menschen erreichen, aber wenn man einige erreicht, wenn man viele erreicht, ist es schon ein Gewinn. Und jede Person, die hier wieder ein breiteres Spektrum hat, ist eine weitere Person, die ein geringes Gewaltpotenzial oder Straftätigkeitspotenzial hat. Und damit sind potenzielle Opfer geschützt. Kriege ich zwar nicht mit, kriegen auch die Kolleginnen und Kollegen nicht mit, weil wenn etwas nicht passiert, kann man schwerer messen. Aber ich bin mir sicher, dass dem so ist. Und das lässt mich das gut durchhalten. Und ich muss ehrlich sagen, 4 bis 6 Mal die Woche Sport hilft auch.
Ja, war gerade so die Frage, was wäre eigentlich Ausgleich für dich, ne? Was?
Und ich meine, sagen wir es ehrlich, Kätzchenvideos helfen auch immer wieder.
Ja, dann hoffe ich, dass der Algorithmus vielleicht sich dahingehend etwas weiter öffnet.
Ja. Also, wenn sich jemand meinen Algorithmus anschaut, würde die Person, glaube ich, sehr verwundert sein, was da eingespielt wird. Ja.
Ja. Alexander, da danke ich dir wirklich sehr für das Gespräch. Ich glaube, da könnte man wirklich auch noch Stunden damit verbringen, sich das ist ein extrem spannendes Thema. Ja, ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit. Ich werde euren Verein auch gerne unten dann in den Show Notes vernetzen, dass man sich auch an euch wenden kann, dass man mal schauen kann, wirklich nochmal auf der Webseite nachlesen kann, in welchem Fall ich mich an euch wenden kann. Und ja, danke, dass es sowas gibt wie diesen Verein. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral und wichtig.
Danke, Christina, und ich freue mich auch über die Einladung und danke für das angenehme Gespräch, bitte.
Danke auch an dich.
Gerne.
Gut. Ja, ich muss gestehen, dass es mir heute ein bisschen schwieriger gefallen ist, etwas auszusuchen, wo ich sage, da gehen wir jetzt zum zweiten Teil, zum Entspannungsteil über. Und ich möchte mich da auch nicht als Moralapostel hinstellen, deshalb habe ich mir gedacht, inhaltlich möchte ich da jetzt gar nicht sozusagen einen Gegenpol bilden, sondern eine Übung vorstellen, die meine Hörerinnen und Hörer und auch unsere Zuseherinnen schon kennen, den Entspannungsatem, der uns eine Möglichkeit gibt, bei uns selbst anzukommen und vielleicht auch Emotionen, Gedanken, Überzeugungen auf eine, sage ich mal jetzt, durchaus tendenziell einfache Art und Weise abzugeben, nämlich über diesen Ausatmen. Genau. Und ja, all diejenigen, die noch mitmachen möchten, die vielleicht auch sagen, ja, das wäre jetzt gerade stimmig für mich, sind herzlich eingeladen, Platz zu finden, vielleicht auch, wenn es stimmig ist, die Augen zu schließen. Ich selbst werde das tun und euch dann mal anleiten zu dieser Übung. Genau, und es geht mir darum, zu spüren, wo sitze ich, die Verbindung zum Boden wahrzunehmen, dich da zu verorten, wo du jetzt bist, über die Sitzbeinhöcker, vielleicht auch über die Füße, wenn du auf einem Stuhl sitzt, dich ganz bewusst auch aufrichtest. Dann erlaubt dir, ja, in dieser Aufrichtung und in diesem Geerdetsein da auch mal Entspannung zu finden, Muskeln loszulassen, die du jetzt für diese Haltung nicht benötigst, im Gesicht weich zu werden. Schulterblätter sinken zu lassen. Und dann beobachte mal deine Bauchdecke, wie da jetzt dein Atem sich sozusagen mit der Bauchdecke spielt. Vielleicht kannst du wahrnehmen, dass beim Einatmen sich der Bauch hebt und sich beim Ausatmen senkt. Auf ganz natürliche Art und Weise. Und das Wunderbare ist, dass wir da auch neutrale Beobachter sein können. Dass wir das gar nicht beurteilen müssen, was wir gerade wahrnehmen. Wir gehen in Verbindung. Und nehmen das geatmet werden wahr. Und dann bleib in dieser Verbindung und es ist eine Einladung, dass du deinen Atem jetzt tiefer werden lässt. Ganz bewusst über die Nase ein- und ausatmest und sowohl dem Ein- als auch dem Ausatmen mehr Raum gibst, sodass es sich ausdehnen darf. Und vielleicht gelingt es dir, diese natürliche Bewegung der Bauchdecke auch durch den geführten Atem, ja, präsenter, größer werden zu lassen, zu unterstützen. Dass sich beim Einatmen die Bauchdecke heben darf. Und beim Ausatmen kannst du die Bauchdecke nach innen begleiten. Ist auch eine Einladung, deinen Rhythmus zu finden. Und ganz sachte kannst du dann damit beginnen, deinen Ausatmen etwas länger werden zu lassen. Es ist eine Möglichkeit, unser Nervensystem zu beruhigen. Der Atem ist hier ein wunderbarer Mittler. Und du hast auch die Gelegenheit, über den Ausatmen, ja, Gedanken, Gefühle, auch abfließen zu lassen. Und jeder Einatmen schenkt dir die Möglichkeit, ganz bei dir anzukommen, in deiner Mitte. Kannst es intuitiv gestalten und du kannst auch gerne mitzählen. Vielleicht möchtest du bis 4 beim Einatmen zählen und bis 8 beim Ausatmen. Man schenkte hier noch ein paar Atemzüge auf diese Weise. Ein Atemzug. Und nach dem Ausatmen löst dich von dieser Übung. Geh noch einmal ins Beobachten. Wie fließt der Atem jetzt? Vielleicht hat sich was verändert. Vielleicht auch nicht. Und dann erlaubt dir, die Sinne wieder mehr nach außen zu bringen, dich im Außen zu verankern. Und vielleicht ist es eine kleine Hilfestellung, wenn man sich, mir fällt jetzt nur der englische Begriff, so overwhelmed fühlt, dass man ein bisschen mehr bei sich ankommen kann, dass man etwas loslassen kann. Das würde mich sehr freuen, wenn dich diese Übung darin unterstützt. Nun sage ich ein herzliches Dankeschön für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und Offenheit. Und auch an dich noch einmal ein herzliches Dankeschön. Genau. Ja. Einen schönen Tag noch.
Danke dir.
Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.